Herzlich willkommen zu Finde den Kern, Deep Work Coaching von Annelin Kollatz.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir starten heute mit Paris und haben, liebe Annelin, wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Ich glaube, es ist niemand prädestinierter, ihn vorzustellen als du.
Ja, ich freue mich, dass wir heute das dritte Mal mit Oliver Zeitler zusammen einen Podcast machen, nämlich genau Paris steht vor der Tür. Und was erwartet uns respektive Oliver in Paris? Wie kann man sich die Olympischen Spiele vorstellen, dass wir mal ein paar Einblicke von innen kriegen, von Oliver und von mir ein paar Sachen, wie ich die Olympischen Spiele aus psychologischer Sicht sehe.
Dann legen wir doch mal los. Olli, du startest als amtierender Weltmeister im Einer in die Olympischen Spiele und hast ja dann damit wunderbar die Messlatte hochgelegt, weil die ganze Welt in Deutschland, in der Ruderwelt zumindest, erwartet Gold.
Ja, das kann man so sagen. Ich komme natürlich auch nicht umsonst nach Paris. Also ich habe auch hohe Ziele an mich selbst gesteckt. Aber bis dahin ist es jetzt ja noch ein bisschen.
Inwiefern hast du denn Ansprüche an dich selbst angelegt? Also ist dann in der Tat in deinem Kopf die Medaille mit dieser güldenen Farbe das Ziel oder ist das zu viel, weil du sagst, dann habe ich zu viel Druck in mir drin?
Also ich gehe ja grundsätzlich an den Start bei jedem Rennen, um da auch zu gewinnen. Also den Anspruch habe ich auch an mich selbst und so werde ich auch in Paris an den Start gehen. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt einfach einen schlechten Tag haben sollte und andere Athleten einfach besser sind an dem Tag, dann werde ich das natürlich auch akzeptieren und dann würde ich mich auch über eine andere Farbe von der Medaille freuen. Aber es wäre sehr, sehr schön, wenn ich nicht mit leeren Händen nach Hause kommen würde, wie ich es damals in Tokio bin.
Du hattest ja schon in einem anderen Podcast von Tokio erzählt und Annelene, ihr habt ja daran gearbeitet.
Ja, wir haben an Tokio gearbeitet, ohne dass ich jetzt auf Inhalte eingehen will. Oliver hat das ja am ersten so ein bisschen erzählt. Wir werden aber auch in der Vorbereitung auch uns nochmal angucken, was waren so kleine Stellschrauben, die Tokio vielleicht nicht immer ganz leicht gemacht haben und jetzt auch nochmal schauen, wie weit sind die für Paris schon ausgemerzt, diese kleinen Sachen, also einfach durch Lernen, durch Erfahrung und was sind eventuell auch neue Aspekte, die in Paris dazukommen, die eventuell Stressoren sein können. Also aus psychologischer Sicht ist die Schwierigkeit in der Vorbereitung oder sind die Themen in der Vorbereitung natürlich einmal das Thema Erwartung und Druck. Das ist klar. Das haben ja sämtliche Athleten, die da hingehen, sonst würde man ja nicht dahin fahren. Es ist eine andere Medienaufmerksamkeit und gleichzeitig gibt es so kleine Stellschrauben, die ja jeder individuell vor Wettkämpfen hat. Oliver im Rudern, aber andere Athleten haben das natürlich auch. Da braucht es sehr individuelle Vorbereitung. Auch da werden wir nochmal drauf eingehen, was braucht es da, welche Ruhephasen, welche Rituale. Oliver, du hast ja am Sonntag gesagt, da war ja gerade der zweite Weltcup in Luzern, dass du da ein Thema hattest mit dem Essen, dass du ne, gelernt hast zum Beispiel anders, dass deine Nahrungsaufnahme nicht zum richtigen Zeitpunkt war. Und auch solche Aspekte quasi nochmal durchzuspielen, was erwartet, wie ist der Zeitplan für Olympia, wie ist Oliver darauf vorbereitet, das sind alles so Aspekte, neben auch vielleicht dem einen oder anderen Privaten, was man sich mit anguckt, was wir dann besprechen.
Beim Thema Zeitplan kam mir gerade der Gedanke, Olli, wie macht man das denn zeitlich gesehen mit diesem Boot? Also du steigst ja jetzt nicht in den Zug und hast ein Boot dabei, ne? Das ist ja eine logistische Herausforderung im Vorfeld.
Ja, so einfach ist es nicht. Wir sind auch dazu verpflichtet, quasi die Boote gesammelt auf einem Hänger oder zumindest auf zwei Hängern dann nach Paris zu fahren. Das wird dann vom Verband organisiert. Der wird dann in meinem Fall wahrscheinlich von Dortmund abfahren. Das heißt, wir würden dann das Boot aufs Dach von einem Mietwagen schnallen, den Mietwagen in Dortmund dann abgeben. Davor natürlich das Boot auf den Trailer laden und dann würde das Boot schon mal in Richtung Paris fahren und wir würden dann einen Tag später hinterherreisen.
Was bedeutet das denn rein mental? Also das Boot und du, ihr müsst ja eins sein und jetzt trennt ihr euch in einer nicht ganz so uninteressanten Phase.
Ja, also deswegen machen wir das auch so, dass wir quasi das Boot nach Dortmund bringen, sodass ich da eigentlich nur einen einzigen Tag nicht in dem Boot rudern kann, einfach weil Boote, selbst wenn sie gleich gebaut sind, sich doch nochmal ein bisschen anders anfühlen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären für einen Laien, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich das Boot wechsle, auch andere Blasen an meinen Händen, weil das sich doch ein bisschen anders verhält, das Boot jeweils. Und das Olympiaboot, welches dann eben nach Dortmund und von dort dann nach Paris geladen wird, das wird natürlich gut verpackt, dann auf den Hänger dort geladen. Und das ist eigentlich eine relativ normaler Ablauf, weil auch wenn wir auf andere Regatten fahren, ist es auch so, dass jemand kommt, das Boot abholt, das auf dem Hänger geladen wird, gut festgemacht wird und man es dann an der Regattastrecke, wo das Rennen dann stattfindet, wieder runternimmt, aufbaut und dann die erste Trainingseinheit macht.
Oliver, mir kommt jetzt gerade eine Frage, wo du das mit den Blasen sagst. Also für alle Zuhörer, die noch nie Ruderhände gesehen haben, man stelle sich eine Handinnenfläche vor, die besteht gefühlt für mich nur aus Schwielen, wo man denkt, da hilft nicht mal eine Feile. Das ist so mein Bild von Ruderhänden. Ich habe ja auch schon die eine oder andere gesehen. Merkst du, kannst du wirklich einen Unterschied sehen, wo da Blasen sind?
Ich kann das noch, ja. Meine Hände sehen nicht ganz so schlimm aus. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich im einer halt immer auch im gleichen Boot sitze. Wenn man jetzt Seat Races fährt oder die ständig die Crew wechselt, einfach um die schnellste Kombination zu finden, hat man das die ganze Zeit, dass man andere Blasen hat, wie ich das gerade auch erklärt habe, mit dem, wenn ich meine Boote wechsle, die alle eigentlich gleich eingestellt sind, aber trotzdem dann andere Blasen produzieren. Das kann für einige Athleten sehr, sehr unschön werden, wenn sie keinen festen Sitz haben, würde ich sagen.
Habe ich was gelernt?
Ebenfalls kann ich mich nur anschließen und ich würde auch gerne lernen, Olli, ist denn dieses, ich trenne mich von meinem Boot schon ein erstes mentales Thema, wozu es Unterstützung braucht von Annelien?
Ich hatte ja schon gesagt, dass das ein relativ normaler Ablauf ist, einfach weil wir auch weil ich schon so viele Wettkämpfe gefahren bin, auf denen ich das Boot schon abgegeben habe, wo glücklicherweise noch nie was passiert ist. Das heißt, da habe ich jetzt eigentlich so mental weniger ein Problem mit. Und effektiv habe ich ja schon gesagt, es wird ein Tag sein, wo ich nicht in dem Boot sitzen werde, nicht in dem trainieren werde. Und ich glaube, das wird keine Probleme verursachen, ehrlich gesagt.
Welche Erfahrung hast du denn aus Tokio mitgenommen? Wo wird es denn im Kopf für dich zum ersten Mal stressig, unangenehm, weil vielleicht unbekannt oder ja, vielleicht auch mit einer Angst verbunden, wenn du in eine Stadt kommst, die du noch nie gesehen hast? Das Olympische Dorf ist ja neu, klar. Es waren noch keine Olympischen Spiele an diesen Ort und Stellen in Paris und dort wird halt neu gebaut. Also konnte man das ja vorher nicht wirklich alles schon mal mitgemacht haben. Wo beginnt denn der Stress im Kopf für dich?
Also bis das bei den Olympischen Spielen losgeht, haben wir Ruderer, glaube ich, alle so ein bisschen das Problem, also zumindest die, die im Olympischen Dorf wohnen, dass wir da ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die Franzosen da einen guten Job machen mit der Verkehrsanbindung an das Dorf, sodass wir auch schnell von A nach B kommen. Also da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Ansonsten hängt es sehr von dem Verlauf der Regatta ab, würde ich sagen. Ob es zu einer Stresssituation kommt oder nicht. Ich glaube, ab dem Halbfinale wird auf jeden Fall interessant. Einfach weil das letztes Mal auch so der Punkt war, wo ich dann nicht liefern konnte. Und durch das dieses Jahr besser machen möchte. Aber ansonsten, ja. Es kann natürlich immer was passieren, dass es dann wieder zu Verschiebungen kommt oder sonst irgendwas, was man halt davor nicht so wirklich berechnen kann, wie es auch in Tokio war. Aber vielleicht kommt es ja gar nicht dazu. Deswegen Da werde ich
Also,
nochmal mit Annelene schön drüber sprechen.
du kannst ja beruhigt sein, ich habe ja die Woche Urlaub, dass ich die ganze Woche erreichbar bin.
Sehr gut.
Also außer in den Zeiten, wo ich schlafe, bin ich erreichbar. Was für die anderen Athleten jetzt ist der Vorteil, dass Oliver Tokio schon hinter sich hat. Das heißt, auch in der Arbeit mit Oliver ist das für mich eine Erleichterung, weil diese Sachen, die man sonst quasi mit jungen Athleten macht, die das erste Mal da sind. Was erwartet einen im olympischen Dorf? Also mir hat mal ein Ruderer erzählt, der das erste Mal da war. Der ist in die Mensa gekommen und stand, glaube ich, am ersten Tag kurz hinter Usain Bolt und war völlig geflasht davon, eins der seiner großen Idole zu sehen quasi. Und also diese Reizüberflutung, was das auch heißt mit den ganzen Athleten, die Stimmung. Ich kann das, da ich ja nie im olympischen Dorf war und nie bei Olympischen Spielen live dabei war, ist das für mich ganz schwer, sich das quasi vorzustellen und antizipierend auch Themen aufzumachen, weil häufig besteht meine Arbeit ja darin, auch manche Aspekte schon mal zu besprechen, präventiv. Dafür muss ich sie aber erahnen.
Das Spannende aber ist ja in der Tat, Oliver, du hast ja die Erfahrung aus Tokio. Wo glaubst du denn, brauchst du noch diese Hilfe von wegen Reizüberflutung oder bist du da total relaxed und mit dir schon im Reinen, dass dich das gar nicht mehr wirklich jucken wird?
Also ich glaube, wie Annelene das gesagt hat, ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil, dass man das schon mal hinter sich hat, diese ersten Spiele mit irgendwelchen Superstars, die dann vor einem sich das Essen holen. Ich glaube, das wird mich jetzt nicht mehr so bewegen, wie es das vielleicht in Tokio an der einen oder anderen Stelle gemacht hat. Und ich habe ja auch aus Tokio meine Schlüsse gezogen, was ich auf jeden Fall besser machen möchte. Das heißt, auch so ein bisschen sich ein bisschen mehr abschotten, das heißt Social Media deutlich reduzieren zum Beispiel, weil sonst, man hat halt während Olympia, man muss sich das so vorstellen, eine Weltmeisterschaft im Rudern, das ist ein Riesenevent. Und jetzt hat man schon so aussortiert für die Olympischen Spiele, da sind jetzt eigentlich nur noch relativ wenige Boote dabei. Das heißt, man hat so ein Vormittagrennen, die Nachmittage, da findet überhaupt keine Rennen mehr statt, da geht man dann zum Training. Und ansonsten ist es eine relativ kleine Regatta. Das heißt, man hat da so viel Zeit, die man verschwenden kann. Und ich glaube, da werde ich das auf jeden Fall besser machen wie in Tokio, wo ich die Zeit dann wirklich verschwendet habe. Und ich werde es jetzt effektiv nutzen und auch so ein bisschen zur Vorbereitung, Regeneration und einfach für Dinge, die mir selbst gut tun und nicht nur weil mir langweilig ist, mache ich jetzt dies und das.
Und ich glaube, da braucht es ganz viel Bewusstsein und so eine Reife, um für sich auch entscheiden zu können, was brauche ich und sich auch von den ganzen Sensationen oder ganzen Möglichkeiten auch abzuschotten. Und eben nicht in die Versuchung zu kommen, jetzt manchmal ein bisschen Zeit ziehen oder so. Dafür ist keine Zeit und kein Raum.
Was bedeutet denn, Dinge zu tun, die mir gut tun? Oliver, können wir das ein bisschen konkreter machen? Also weißt du schon, was du in einem olympischen Dorf zum Beispiel tun kannst, was dir gut tut im Sinne von zurückziehen? Bedeutet das, ich nenne es mal jetzt überspitzt so, du sperrst dich dann einen ganzen Tag in deiner Bude dort ein?
Nein, so schlimm wird es nicht sein. Aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was einem halt gut tut. Einige fangen dann an, Yoga zu machen oder sonst irgendwas. Da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Aber
Ich glaube, ich
Atemübungen,
würde das
Gymnastik.
gerne mal. Oliver, können wir mal einen Deal machen, wenn nach den Olympischen Spielen machen wir mal zusammen Yoga? Das wäre endlich mal eine Sache, die ich kann nicht besser am Sport. Hätte ich
Okay.
wenigstens mal Freude.
Ja. Also wie ich gerade schon gesagt hatte, ich würde mich dann darauf mit ein bisschen Gymnastik, Atemübungen etc. Dann darauf vorbereiten, auf die Yoga-Session nach Olympia. Ansonsten, ja, einfach diese Routinen einhalten, die man sich davor auch festgelegt hat, dass man halt zu gewissen Zeiten dann einfach zum Essen geht auch und sich bewusst ernährt, gesund ernährt und ja, einfach alles macht, was der Körper halt so braucht um dann an dem Tag X dann auch performen zu können.
Annelene, es gibt ja nur wenige Stunden Zeit, ne? In so einem olympischen Dorf. Die Spiele dauern ja auch nur 17 Tage. Es ist ein sehr begrenzter Zeitraum. Wie wichtig sind denn gerade in einer solchen Situation Routinen für Sportlerinnen und Sportler bei Olympia?
Du brauchst Routinen, weil Routinen Sicherheit geben. Also Routinen und Rituale würde ich mal sehr gleichsetzen. Also sprachlich jetzt mal als Synonym. Achtung, es darf nur kein Korsett werden. Und das ist eine total individuelle Balance. Also wenn jetzt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn jetzt Oliver das Thema hätte, okay, meine Routine beginnt dabei, das hat mal auf der Sportler des Jahreswahl hat der Turner das berichtet, dass der immer mit demselben Bein zum Beispiel, ne, aus dem Bett aussteigt. Ich glaube, so ungefähr war das. Ich kann mich nicht mehr 100% dran erinnern, aber mein Bild ist, die Hausschuhe sind genau, stehen genau gerade. Das kann ja noch schön sein, wenn das aber quasi der ganze Tag so durchgetaktet wird. Es muss so und so sein und dann muss ich erst den linken Schuh zubinden und dann den rechten, völlig plakativ. Dann kann das irgendwann zum Korsett werden. Und dann kann das auch, wenn jetzt Verschiebungen sein werden, wie das zum Beispiel auch in Rio oder auch in Tokio waren. Wenn jetzt der Plan ganz fest ist und jetzt kommt eine Verschiebung, da kannst du nicht mehr flexibel reagieren. Deshalb braucht es nur ein gewisses Maß und das muss man vorher sich mal so ein bisschen angucken. Wie viel habe ich? Bei Oliver ist das jetzt leichter, weil alleine ist. Wenn du ein Großboot hast oder also Mittelboot, dann hast du ja die Schwierigkeit, du musst 4 oder 8 respektive 9 Leute unter einen Hut bringen. Das heißt, da braucht es ja quasi noch viel, viel mehr Absprachen. Da hat Oliver in diesem Fall Glück, dass er es nur mit sich absprechen muss und mit seinem Vater und als Trainer und vielleicht auch ein Stückchen mit Niki, der Physiotherapeutin.
Olli, ist das in der Tat so? Also fühlst du dich bei den Ritualen frei oder sind das für dich auch Themen, die eher so Richtung enges Korsett gehen?
Nee, also ich habe keine Zwänge, würde ich jetzt schon fast nennen, was Annelien da angedeutet hat, dass der Schuh da irgendwo stehen muss. Sowas habe ich nicht, aber so fixe Zeiten, wo man dann einfach die Nahrung aufnimmt, einfach auch in Vorbereitung auf die Rennen oder selbst wenn man jetzt kein Rennen hat in der Früh, dass man einfach trotzdem früh aufsteht, wie auch an einem Renntag, einfach um da in dem Rhythmus zu bleiben. Das sind jetzt so Routinen, die ich da mit angespielt hatte.
Viele haben ja auch zum Beispiel so, Entschuldigung, Thorsten, viele haben ja auch so eine Playlist zum Beispiel, die sie dann hören. Oder bei Frauen zum Beispiel weiß ich, dass die dann morgens auch zum Teil ein Ritual daraus machen, die Haare zu flechten. Die meisten tragen ja ein Käppi, ist ja, und ne, die Haare zusammen, so meine Haarfrisur wäre ja auch schon ein bisschen suboptimal. Und das können ja zum Beispiel auch total nette Teamrituale sein. Oliver mit Haare flechten wird jetzt ein bisschen schlecht. Da ist ja wenig zum Flechten.
Ja, ich weiß, beim Friseur, das wird nichts, glaube ich. Auch bis Paris wird es schwer.
Das lassen wir mal.
Aber Olli, bei der Musik können wir ja konkreter werden. AC/DC oder Helene Fischer? Was kommt auf die Ohren?
Also wenn es um Sport geht, dann höre ich tatsächlich sehr viel Rock. Also dann ist es doch eher AC/DC. Weil ich da was brauche, was mich wirklich pusht, was mich vorantreibt. Und ja.
Gibt es
Hast du
sowas
nur.
wie einen Lieblingssong?
Genau, hast du nur einen Song, der dich, wo du sagst, das ist er?
Nee, den habe ich nicht. Ich bin da, das ist einfach sehr schwierig. Ich habe da einfach Probleme, mich da zu entscheiden. Ich habe da mehrere, ich habe da auch jetzt mittlerweile mir auch eine Playlist zugelegt und höre dann die, aber jetzt auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge, sondern einfach durchgemixt und das ist eine gute Vorbereitung auf die Rennen dann.
Wenn wir beim Thema Rennen sind, du hast ja eben schon mal angedeutet, in Tokio ab dem Halbfinale wurde es für dich so lala. Wenn du dich an die Situation zurückerinnerst, was fühlst du denn heute?
Das ist eine sehr gute Frage, was ich da fühle. Ich gehe da eigentlich relativ neutral an die Sache heute ran. Also ich habe da jetzt keinen Herzschmerz mehr, wenn ich darüber nachdenke, wie ich da über die Ziellinie als Vierter fahre. So ist es nicht. Ich bin einfach froh, dass ich diese Erfahrung von Olympia insgesamt machen durfte. dass da jetzt auch ein nicht so schöner Teil dabei ist, ist halt die Geschichte. Und ich glaube, aus dem habe ich auch gelernt. Ich glaube, ich bin daraus stärker hervorgegangen. Ich habe deswegen auch an vielen meiner Schwächen gearbeitet schon. Und ja, jetzt ist es halt das Ziel, es in Paris besser zu machen. Und ich würde jetzt ganz objektiv eigentlich sagen, dass ich ein besserer Athlet bin als der, der ich vor Tokio gewesen bin. Und das hat mit Sicherheit auch mit dem Ausgang der Spiele damals zu tun gehabt.
Woran machst du das fest? Technik, Taktik, mental?
Technisch auf jeden Fall bin ich be besser geworden. Ich bin deutlich erfahrener geworden. Ich habe jetzt mittlerweile schon so viele Rennen in einer hinter mir. Da gibt es nicht viele, die mehr haben, glücklicherweise, weil ich auch sehr, sehr viele Rennen gefahren bin in den letzten Jahren. Von meinen Gegnern auch habe ich da, glaube ich, mittlerweile sogar einen Vorteil tatsächlich. Da ist das jetzt nicht mehr so, dass ich spät angefangen habe und deswegen weniger Erfahrung oder so hätte, was gut ist. Und ja, taktisch bin ich flexibler als damals und mental habe ich mich ja auch deutlich weiterentwickelt, auch weil ich damals eben dann auf Annelien ein Jahr später zugegangen bin und wir da den einen oder anderen Schritt auch in die richtige Richtung gemacht haben.
Wenn wir vielleicht ganz kurz dort nochmal ansetzen, diese mentale Themen, hilft dir denn dann der Impuls, der dann, sag mal, von deiner Vertrauten, der Annelien, kommt? Oder beschäftigst du dich darüber hinaus noch mit, also Podcasts oder Büchern? Oder ist das genau so, wie du es brauchst in der 1:1 Coaching-Situation?
Nee, ich hole mir das dann schon 1:1 in der Coaching-Situation. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich dann komplett verrückt machen lässt und dann noch 50 andere Meinungen sich irgendwie zu bestimmten Themen einholen muss. Ich vertraue da der Annelene voll und ganz und ja, ich bin da sehr zufrieden. Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn ich jetzt so, wie du gerade eben schon gesagt hast, wenn ich an Tokio zurückdenke, da sind keine negativen Gedanken oder kein Herzschmerz oder sonst irgendwas in mir. Es ist einfach passiert und letzten Endes bin ich sogar ein bisschen dankbar, dass es so passiert ist.
Annelien, jetzt bist du dran.
Das, also dieses Thema Dankbarkeit und ist, glaube ich, eine ganz große Ressource. Ich sage immer, unabhängig jetzt vom Leistungssport, das sage ich auch in anderen Settings, an Krisen wachsen wir. An schwierigen Situationen wachsen wir. Das andere ist zum Erholen da, aber wir wollen auch nicht immer nur Urlaub haben. Dann wird es irgendwann langweilig. Also wir wachsen am meisten an schwierigen Situationen. Und das würde ich auch bestätigen, auch durch unsere Gespräche hat Oliver das gut quasi, ich sag mal, verarbeitet und daraus positive Lernerfahrungen mitgenommen, also es quasi umgedreht. Und was ich total schätze in unserer Zusammenarbeit, wir haben mittlerweile so eine Vertrauensbasis, dass ich mich traue, also ich habe das Gefühl, unsere Beziehung, die Arbeitsbeziehung, ist stark genug, dass ich auch Themen reinbringen kann. Und das braucht ja eine Weile, bis man sich so gut kennt, denn alles, was ich sehe, sind ja Hypothesen. Ich kann den Oliver nicht reingucken, ich kann in keinen Menschen reingucken. Ich kann Sachen erahnen, ich kann ein Angebot machen, aber dass es dann auch als ein Angebot verstanden wird und nicht als, da redet mir jemand was rein oder ne, will mir jemand irgendwas aufdrücken. Und gerade auch, wenn man sehr sensible Themen anspricht, dazu braucht es dieses Vertrauen. Und das ist da und das weiß ich auch sehr zu schätzen und das macht das für mich einfach viel, viel leichter.
Vielleicht passend dazu, Oliver, wenn du jetzt an Paris denkst, wie ist denn dann der Herzschlag? Geht der jetzt, geht der hoch? Oder passiert das erst am Tag vorm Rennen, vorm Einschlafen? Oder passiert das am Tag des Rennens?
Also bisher habe ich es ganz gut gemanagt, dass ich da jetzt noch keine große Aufregung verspürt habe wegen Paris. Ich sehe es einfach als ein Rennen an, wie jedes andere, aber ich glaube, je näher wir drankommen, desto weniger wird mir das auch gelingen und dann werde ich auch so diese Aufregung, Vorfreude, Nervosität verspüren. Und da ist es dann halt wichtig, die dann entsprechend so umzusetzen, dass ich sie halt auch positiv nutzen kann.
Jetzt mal ganz blöd gefragt, wie macht man das denn? Also ich würde das auch gern können, ne? Die Nervosität dann ins Positive überführen, die positive Energie zu überführen. Hast du einen Tipp?
Naja, also bei mir im Sport ist es ja so, dass diese Aufregung, dieses Adrenalin, was man dann verspürt, dann dazu führt, dass man auch erstmal gar keinen Schmerz empfindet, dass man dann wirklich über diese 100% manchmal auch hinausgehen kann und dann halt erst diese Top-Leistung erbringen kann, weil der Körper einen halt vorbereitet durch diese Nervosität. Und das ist eigentlich auch was Positives, wenn man es so sieht. Und nichts, wo man Angst vorhaben muss oder wo man sich sagt, oh Mist, jetzt bin ich so aufgeregt vor was. Es ist halt, wie Annalene auch gesagt hat in einer Folge hier, dass man das in den richtigen Rahmen einfach setzt.
Thorsten, erinnere dich an unseren ersten gemeinsamen Podcast mit Oliver, wo Oliver erzählt hat, wie er das beim Start macht, also dieses Reframing. Man muss quasi psychologisch gesehen immer darauf achten, es gibt einen Eustress und einen Distress. Das sind so die beiden Begrifflichkeiten. Und solange das quasi positiv ist, so wie Oliver das jetzt beschreibt, ne, bin damit mehr leistungsfähig, also man das so attribuiert. Also die Ursachen zuschreibt, so lange bleibt das quasi ein Eustress. Und den brauchst du für gute Leistung. Das kennen wir alle vor Prüfungen. Es gibt Menschen, die können zwei Drittel gelernt haben und holen so viel raus, dass sie gefühlt mit einer 2 rausgehen. Bei zwei Drittel lernen musst du ganz viel Glück haben, dass du sogar mit einer 1 rausgehst. Da musst du, ne? Das heißt, du kannst ganz viel. Es gibt dann aber auch diese Möglichkeit, dass dieser Stress quasi kippt in den Distress. Und das gilt es quasi vorher auch immer wieder aus meiner Sicht zu gucken, was wären Distress-Momente und wie kann man da präventiv vorher rangehen. Aber das hatten wir auch durchaus schon besprochen. Von daher bin ich da, ich sag jetzt mal, entspannter, was Oliver angeht.
Bei der Skiabfahrt sieht man ja gerne mal oben beim Start die Läufer stehen, die dann so in Gedanken die Strecke durchgehen. Oliver, wenn du dich jetzt an den ersten Tag Paris erinnerst, das wird der Tag Samstag, 23. Juli, der Tag nach der Eröffnungsfeier sein, das erste Rennen. Gehst du dann dort auch schon dieses Rennen in Gedanken durch oder was passiert im Kopf, wenn du weißt, jetzt ist es soweit?
Also wird der 27. Juli sein.
Oh, Entschuldigung.
Und das Datum habe ich schon im Kopf. Und dann kommt es halt im Rudern, ist es jetzt nicht so, dass wir da irgendeinen komplizierten Kurs fahren müssen. Wir fahren einfach gerade die Strecke runter, haben da unsere Marker alle 250 Meter, dass wir wissen, wo wir sind auf dieser 2 Kilometer langen Strecke. Und dann kommt es halt einfach darauf an, was der Trainer, also mein Vater mit mir, an dem Tag für eine Taktik quasi bespricht, beziehungsweise am Vorabend schon. Und damit muss man sich halt identifizieren. Es ist ja jetzt nicht so krass wie bei den Skifahrern, dass man dann das 20 Mal irgendwie durchgeht. Aber man muss sich halt, also mir reicht es, wenn ich weiß, ja, das ist eine gute Taktik, ich glaube dran und so mache ich das jetzt. Und dann sind es eigentlich relativ einfache Taktiken, weil es immer die 250 Meter irgendwo zwischen diesen 250 Meter und den nächsten muss ich dann hochgehen von der Frequenz her. Ich muss mehr Länge reinbringen, ich muss pushen oder wie auch immer. Das sind so die Ansagen und das ist eigentlich relativ unkompliziert im Vergleich zu anderen Sportarten.
Und dennoch, brauchst du dazu dann Unterstützung oder bist du mittlerweile so routiniert und machst das alleine? Und wenn ja, wie? Also ich sitze auf dem Bett und gehe das jetzt im Kopf durch oder stehst du am Wasser oder wo befindest du dich dann?
Für gewöhnlich ist das im Hotel, beziehungsweise dann in Paris wird es wahrscheinlich auf einem Zimmer oder im Olympischen Dorf irgendwo sein, wo ich mit meinem Vater halt erstmal die Ideen bespreche, die wir haben und wir die dann zusammenführen und zu unserer Renntaktik machen. Und dann geht's ins Bett, dann wird nochmal drüber nachgedacht, wann die Schlüsselpunkte quasi im Rennen stattfinden. Dann am nächsten Tag mache ich das vielleicht noch ein, zweimal, dass ich dann wirklich sage, ja, okay, da muss ich das machen, da muss ich das machen, da muss ich das machen, einfach so, dass ich es verinnerlicht habe. Und dann geht es auch schon in Richtung Strecke. Und die Nervosität steigt und das Aufwärmen beginnt, die Routinen starten, alles wird abgespult und dann fängt das Rennen an.
Was wäre denn das Coolste, was passieren kann, wenn du aus Paris zurückkommst?
Das Coolste, was passieren kann, wenn ich aus Paris zurückkomme, das ist jetzt eine gute Frage. Es kommt natürlich sehr stark auf das Resultat an. Also wenn ich natürlich erfolgreich aus Paris zurückkomme, würde ich mich sehr freuen, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie mit Freunden und Familie eine größere Party auch hier in Deutschland dann zu machen. Also nicht nur nach dem Rennen in Paris. Und ja, ansonsten würde ich mich dann, glaube ich, schon auf Urlaub freuen, mal ein bisschen Abstand auch vom Sport nach 3 Jahren durchschuften. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht.
Und was wäre das Schlimmste, was passieren kann in Paris?
Das Schlimmste, was passieren kann in Paris, wäre, dass ich im Vorlauf Kenter ausscheide und dann die Spiele nach einem Tag für mich gegessen sind. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, ehrlich gesagt.
Annelien schüttelt schon den Kopf.
Ja, es ist gut, sich mal mit so einem Best-Case- und Worst-Case-Szenario mal auseinanderzusetzen, um quasi die Dämonen sich einmal angeguckt zu haben. Besser den einen Dämon, das andere ist ja keiner. Das ist schon durchaus wichtig und macht auch Sinn. Da Olli jetzt auch ganz viel Rennerfahrung hat, plus die ganzen Leistungen, gehe ich auch davon aus, dass das erfolgreiche Spiele sind, ohne dass ich das jetzt an einer Medaille festmachen möchte, weil ich gar keinen Druck machen will. Das wäre gar nicht mein Ziel. Das ist auch nicht mein Job.
Ist denn dieses Thema, Oliver, Party, ne, mit Freunden und Familie, ist das schon so ein, sagen wir so ein geistiges Bild, was du im Kopf hast und du siehst, dich schon in der Menge dort drin baden und ihr feiert? Ist das so ein definiertes Ziel im Kopf?
Manchmal, also wenn ich jetzt so Einheiten wie zum Beispiel Laufen mache, da kommen dann manchmal schon solche Momente irgendwie in den Kopf. Aber es gibt da jetzt keine konkreten Planungen, einfach weil ich gelernt habe, dass diese ganzen Planungen, die bringen alle nichts, wenn man dann am Ende nicht abliefert. Das heißt, man geht dann einfach mit der Strömung mit quasi, go with the flow, und dann ergibt sich das schon alles. Ansonsten. Nee, eigentlich nicht so. Wie gesagt, wenn man dann wirklich mal abschweift während dem Training, weil die Gedanken freien Lauf haben, dann kommen natürlich schon so Bilder von irgendwelchen Siegesfeiern durch in den Kopf rein. Aber da ist jetzt noch nichts Konkretes geplant, bei weitem nicht. Und da wird auch nichts Konkretes geplant. Das wird dann spontan gemacht nach dem Rennen.
Und so würde ich es auch genau empfehlen, also mit so einer positiven Grundvision reinzugehen, ohne das zu konkretisieren, weil man dann sich eher nur enttäuscht. Gleichzeitig ist es schön, auch mal positive Bilder in sich zu erzeugen, weil das immer gut ist. Und ich finde es ganz wichtig, und nicht nur im Leistungssport, zu lernen, Erfolge zu feiern. Also im Achter ist es ja so, ist ja Tradition, dass der Steuermann bei Erfolg ins Wasser geworfen wird. Das wird man jetzt mit Oliver, weil der auch ein bisschen zu groß ist und vielleicht ein Tacken zu schwer ist, und wer soll ihn reinwerfen? Aber diese Idee, dann irgendwas zu machen, zu feiern oder so, ist wichtig. Und was ich auch total wichtig finde, was du angesprochen hast, Olli, du hast eine Zeit danach geplant. Denn die Zeit. Also man muss sich das vorstellen, ihr habt jetzt 3 Jahre lang euch quasi auf diese Woche vorbereitet. Und das heißt, es hat sich zugespitzt, zugespitzt, zugespitzt. Das heißt, das ganze letzte olympische Jahr war ja ganz viel im Fokus von Olympia. Und auch mit, das ist ja auch ein Druck und ein Stress. Und dann ist das ganz wichtig, eine Perspektive zu haben, was man danach macht, weil man sonst in ein Loch fällt. Wenn dieser ganze Adrenalinspiegel, was da auch alles in einem aufgewühlt wird. Wenn das abfällt, dann kann man auch in Löcher fallen. Und deshalb empfehle ich definitiv, die 4 bis 6 bis 8 Wochen nach den Spielen für sich ein Stückchen zu gestalten. Das muss jetzt nicht Tag 1, Tag 2, aber es braucht Meilensteine, es braucht Höhepunkte, auf die man sich freut, um irgendwas zu haben.
Oliver, wie ist das denn bei dir? Wann ist denn Olympia für dich vorbei? Nach deinem letzten Rennen, nach der Abschlusszeremonie und bist du dann möglicherweise noch in der Stadt in Paris? Und was ist denn geplant dann danach?
Also ich werde das relativ spontan gestalten, wie lange ich nach meinem Rennen dann noch in Paris sein werde. Ich werde auf keinen Fall gleich am Samstag dann die Koffer packen und nach Hause fliegen. So wird es nicht sein. Ich denke, dass ich bis zum Ende, also bis zur Abschlussfeier in Paris sein werde, mich dann auf dem Heimweg erstmal mache, dann ein paar ruhige Tage daheim. Und dann werde ich meine Freundin besuchen, dann kommt sie mich besuchen, wir gehen auf eine Hochzeit, anschließend fliegen wir in die USA in Urlaub. Also da ist schon sehr, sehr viel geplant und ich freue mich auch schon sehr drauf. Und ja, ich glaube, die Zeit nach Olympia, die kann sich dann auch sehen lassen, auf jeden Fall.
Oh,
Das
das ist
klingt nach
schön.
einem Plan, Anne.
Seid ihr auf einer Hochzeit bei einem Ruderer? Na,
Genau.
dann weiß ich bei wem. Wir lassen das jetzt, ne? Das unterliegt jetzt dem Datenschutz, aber es war ja zu erwarten, dass du da eingeladen bist.
Genau.
Naja, ein guter Plan jedenfalls. Also die Feierlichkeit stelle ich dann fest, Oliver, die wird es ohnehin geben, nur halt der Rahmen, der ist noch zu klären.
So ist es, genau.
Ja.
Dann, Annelien, finde ich, gebührt dir das Schlusswort so kurz vor den Spielen. Du entscheidest gerne, was geben wir dem Oliver denn mit auf den Weg?
Wir geben Oliver mit auf den Weg, dass du dir sicher sein kannst, dass ganz viele an dich denken werden. Du weißt, dass ich die nächsten 2 Monate da bin und die Woche von Olympia sowieso rund um die Uhr erreichbar. Ich finde, das soll dir eine Sicherheit geben und du sollst wissen, egal was es wird, ich werde im Herzen dabei mit dir rudern und dich gefühlt ein bisschen anschieben. Nur mental, mehr kann ich leider nicht.
Vielen, vielen Dank. Das kann ich gut gebrauchen. Auch von allen da draußen.
Dann Oliver, go for gold. Vielen lieben Dank für die wunderbaren Einblicke. Und toi, toi, toi für Paris.
Dankeschön.